Hebräer Kapitel 2, wir waren am letzten Vers. Hebräer 2, Vers 17. Vers 17 und 18. Weswegen es notwendig war, in allem den Brüdern gleichgemacht zu werden, damit er ein barmherziger und ein treuer hoher Priester würde in Bezug auf das, was Gott betraf, um zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn insofern er selbst als ein Geprüfter gelitten hat, kann er denen, die geprüft werden, helfen. Ein hoher Priester, der barmherzig ist und treu. Wir haben gesagt, barmherzig, weil er mitfühlen konnte und weil er mitfühlen kann heute mit uns, weil er in derselben Lage war wie wir. Treu, weil er Gott gegenüber treu geblieben ist. Also man kann sich auf ihn verlassen, denn er bleibt auch weiterhin Gott treu. Er bleibt in seinem Dienst, den er für uns tut, treu. Man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Er ist der Einzige, auf den man sich wirklich verlassen kann. Und er wurde, es steht hier, er wurde, damit er würde, ein treuer und barmherziger hoher Priester. Er wurde, weil er Mensch wurde und als Mensch lernte. Später lesen wir in Kapitel 5, Vers 8, dass er den Gehorsam lernte. Er lernte ihn nicht so wie wir. Wir lernen auf die schlechte Weise. Wir lernen den Gehorsam durch Ungehorsam. Und dann müssen wir lernen, vom Ungehorsam zum Gehorsam zu kommen. Er nicht. Er lernt den Gehorsam im Sinne von, er machte die Erfahrung, was es heißt, gehorsam zu sein. Denn er war bisher, bevor er Mensch wurde, er war nie gehorsam. Er brauchte nicht gehorsam sein. Wem soll Gott gehorsam sein? Es gibt niemanden, dem man gehorsam sein soll, wenn man Gott ist. Aber als Mensch lernte er, was es heißt, gehorsam zu sein. Und das insofern kann er sehr gut nachfühlen, was es heißt, Mensch zu sein. Ein Mensch, der lernen muss, gehorsam zu sein. Unsere Kinder versuchen wir lehren wir den Gehorsam. Wir selber lernen Gehorsam unser ganzes Leben lang. Wir lernen, wir machen Fortschritte darin, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wir lernen Gehorsam. Wir lernen, gehorsam zu sein. Und der Herr Jesus lernte, er wurde ein treuer und barmherziger hoher Priester. In den Sachen, die Gott betreffen, alle diese Dinge betreffen Gott. Wir haben gesündigt gegen Gott, deshalb ist er in dieser Sache, die Gott betrifft, gegen den Gott, den wir gesündigt haben, in dieser Sache wurde er unser Priester und hat ein Opfer für uns gebracht. Er erlöste uns wegen Gott. Er hat uns erlöst für Gott. Der Hauptgrund, warum er kam, um uns zu erlösen, war Gott. Gott sollte zufriedengestellt werden. Gott sollte Brüder, Menschen, Kinder bekommen, die Brüder des Herrn Jesus. Gott sollte Freude haben an den Menschen. Und er kann nur Freude bekommen, wenn wir Erlöste sind. Deshalb die Erlösung. Deshalb der hohe Priester für uns. Und letztlich ging alles von Gott aus. Um zu sühnen die Sünden des Volkes. Die Hauptaufgabe eines Priesters ist es, dass er ein Brückenbauer ist. Ein Pontifex, haben die Römer gesagt. Ein Pontifex, das ist ein Brückenbauer. Das heißt, er stellt eine Verbindung her. Und ein Priester stellt eine Verbindung her zwischen dem Menschen und Gott. Also die Hauptaufgabe eines Priesters ist, ein Brückenbauer zu sein. Ein Mittler zwischen Mensch und Gott. Und dazu ist er ganz Mensch geworden, dazu hat er sich ganz identifiziert mit uns, mit den Brüdern, die wir seine Brüder werden durften. Er teilte gänzlich das Los, unser Leiden, unser Leidenslos teilte er mit uns Menschen. Und nicht nur das, nachdem er selber gelitten hat wie wir, dann litt er für uns. Und da litt er einen Tod und ein Leiden, das wir gar nicht nachfühlen können. Denn da litt er stellvertretend für uns. Also er hat mit uns gelitten, als er Mensch wurde. Aber am Kreuz hat er für uns gelitten. Und an unserer Stelle gelitten, um unsere Sünden zu sühnen. In den Stunden der Finsternis. Und der Schreiber wendet das jetzt auch an, Vers 18. Insofern er selbst als Geprüfter gelitten hat, kann er denen, die geprüft werden, helfen. Also der Herr Jesus wurde geprüft, wurde versucht in allem. Und jetzt kann er denen helfen, die geprüft werden. Das Wort Prüfung und Versuchung ist das im Griechischen das Gleiche. Das heißt, man muss schauen, wann muss man als Prüfung übersetzen, wann als Versuchung. Letztlich ist jede Prüfung eine Versuchung, also wenn wir zum Beispiel, also eine Erprobung eigentlich. Aber es gibt auch das Wort Versuchung im negativen Sinn. Also der Satan will uns versuchen, dass wir sündigen. In diesem Sinne versucht er uns nicht. Er lässt es zu, dass wir geprüft werden, aber er hat nicht das Ziel, dass wir sündigen. Also für uns kann das Wort Versuchung einen negativen Ton haben und einen positiven Ton. Aber er kann in unseren Versuchungen kann er uns eine wirkliche Hilfe sein, eine echte Hilfe sein, weil er in allem versucht wurde, geprüft wurde. Mit Leiden vertraut, er war der Geprüfte, Jesaja 53, mit Leiden vertraut, mit Schmerzen vertraut. Er weiß sehr wohl, was Schmerzen heißt. Und deshalb kann er helfen. Ein Hohepriester musste immer auch ein Helfer sein. Und da haben die menschlichen Hohepriester sehr versagt. Ein Helfer. Hier hilft er uns in erster Linie deshalb oder dazu, dass er unsere Sünden tilgt und dann, dass er uns bewahrt und dann, dass er uns ans Ziel bringt. Also er hilft uns durch. Zuerst hilft er uns, indem er uns herausholt aus unserer Not, in unseren Sünden. Und dann, nachdem er uns herausgeholt hat, hilft er uns auf dem Weg und bewahrt uns, dass er uns bis ans Ziel bringt. Das ist die Aufgabe des Hohen Priesters und er tut es gerne. In diesem Sinne heißt es, er verwendet sich für uns. Wir werden das Wort noch ansehen in Hebräer 7, Vers 25. Er verwendet sich für uns. Nicht wie manche Übersetzungen haben, er betet für uns. Das steht nicht in der Bibel, dass der Herr Jesus für uns betet. Früher hat er gebetet. Natürlich hat er gebetet in Johannes 17, da hat er gebetet. Johannes 17 hat er für uns gebetet, da war er Mensch auf der Erde, aber jetzt ist er erhöht am Thron. Und dort am Thron ist es nicht so, dass er betet. Aber er setzt sich ein für uns, er verwendet sich für uns. Sein Blut spricht für uns. Sein ganzes Leben, was er jetzt lebt, lebt er für uns. Lebt er für uns. Er lebt für Gott und er lebt für uns. Das ist Römer 8, wir schauen es gerade an. Vers 32, der seines eigenen Sohnes nicht schonte, sondern für uns alle ihn dahingab, wie wird er uns zusammen mit ihm nicht auch alles in Gnade schenken? Wer will Anklage erheben gegen die Erwählten Gottes? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer verurteilt? Christus ist es, der starb. Mehr, er wurde auch auferweckt. Er, der auch zur Rechten Gottes ist und der sich auch für uns verwendet. Der sich für uns verwendet. Und auch in Römer 5, glaube ich, kommt es noch einmal vor, dass er für uns lebt. Ich muss schauen, Römer 5, Vers 10, Wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, werden wir viel mehr, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet werden durch sein Leben. Durch sein Leben, mit dem wir jetzt verbunden sind. Zuerst ist er gestorben für uns, jetzt lebt er. Und wir werden gerettet durch sein Leben. Das war das Kapitel 2. Also in diesem Kapitel wurde uns jetzt der Herr Jesus vor Augen geführt, als der, der sich erniedrigt hat und der besser wurde als die Engel. Er wurde ein hoher Priester, ein hoher, erhabener hoher Priester, ein großer hoher Priester. Und er wurde ein treuer und barmherziger hoher Priester. Und er wurde einer, der auf dem Thron Jahwes, auf dem Thron der Majestät im Himmel sitzt. Und er sitzt dort als Mensch, als erhöhter und verherrlichter Mensch sitzt er. Ein Mensch sitzt zur Rechten Gottes. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Mensch sitzt zur Rechten Gottes. Der Mensch Jesus Christus. Der nebenbei auch Gott ist. Aber hier sitzt er als Mensch. Denn er ist hoher Priester als Mensch und er ist König als Mensch. Und dieses hat er sich erworben durch seinen Einsatz für uns. Und das wird jetzt diesen Geschwistern vor Augen gestellt. Der Hebräerschreiber hat seine Freude daran, diesen hohen Priester ihnen jetzt vor Augen zu stellen. Er hat ihn nur ein paar Mal erwähnt. Aber wir merken, das ist die ganze Zeit schon das Thema. Und er wird jetzt dann in Kapitel 5, wird er fortfahren von diesem Thema. Jetzt in Kapitel 3 und 4 sind wieder Aufforderungen, auf die Stimme dieses Sohnes zu hören. Und es kommt wieder eine Warnung, eine zweite Warnung. Also wir sind jetzt Arabisch 4, Aufforderungen, auf die Stimme des Sohnes Gottes zu hören. Kapitel 3 und 4. Und klein a, Aufforderung auf den Gesandten als den treuen hohen Priester zu betrachten. Aufforderung, den Gesandten und treuen hohen Priester zu betrachten. Ich habe hier ein paar Schreibfehler drin gehabt in der Gliederung. Es kommt die Aufforderung, den Gesandten, den Apostolos und treuen hohen Priester zu betrachten und auch Begründung. Möchte jemand lesen, Kapitel 3, Vers 1 bis 6?
Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus, welcher den treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose, wie ja doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.
Vielen Dank. Erste Frage, hier habe ich eine Reihe von Fragen. Was bedeutet die Aufforderung, betrachtet Christus Jesus? Wie sollen wir ihn betrachten? Und was heißt das? Wir hatten das schon, Ähnliches hatten wir schon mal. Wie betrachten wir heute Jesus? Hat jemand eine kurze Antwort? Durch Gemeinschaft mit ihm. Also Gebet ist eigentlich ein Sprechen zu ihm. Das muss nicht unbedingt, können wir eigentlich nicht als Betrachten betiteln, aber von seiner Seite her sicher. Also wenn er spricht und wenn wir auf das Wort Gottes Acht geben und hören, dann ist es ein inneres Betrachten, oder? Mit dem inneren Auge, mit den Herzensaugen. Also wir betrachten ihn in der Schrift, in dem Sinn. Ich habe mal ein Studium gelesen, sehr interessantes Buch, ein gewisser Zeller, hieß er, Zeller, der hat geschrieben, wenn das Bild das Wort erschlägt. Und dann hat er eine Studie gemacht über das Schauen, über das Sehen, das Auge und das Schauen. Das ist eine biblische Studie und das ist sehr interessant gewesen. Da zeigte er, dass die Bibel in dreifacher Hinsicht das Sehen, das Auge in dreifacher Hinsicht verwendet. Wir haben den Blick nach außen, das ist das, was wir mit dem irdischen Auge tun, wir blicken nach außen. Und dann haben wir den Blick nach innen und dann haben wir den Blick nach oben. Und der zweite und der dritte, Blick nach innen und Blick nach oben, das tun wir nicht mit dem äußeren Auge, mit dem physischen Auge, aber trotzdem verwendet die Bibel das Wort Sehen und das Wort Auge. Also das heißt, wir sollen viel sehen, aber wir müssen lernen, das richtige Sehen. Das heißt, wir müssen lernen, was ist das Wichtigste? Ist das Wichtigste das Blick nach außen oder ist der wichtige Blick nach innen und nach oben? Ja, wie sollen wir schauen? Und hier haben wir ganz klar eine Aufforderung zu dem Blick nach oben, ja, mit dem inneren Auge, mit dem geistlichen Auge. Das tun wir mit dem Ohr oder indem wir die Schrift lesen, indem wir nachdenken, indem wir uns das zu Herzen nehmen, indem wir verschiedene Schriftstellen vergleichen, darüber nachdenken und uns Gedanken machen und uns zurücksetzen und natürlich auch sprechen, du hast schon recht, man kann auch sprechen, wenn wir nachdenken, dann können wir auch beten gleichzeitig, können wir gleich sagen, Herr, ich denke gerade über dich nach und dieses und jenes, und dafür dürfen wir das auch in Worte fassen. Insofern ist das nicht ganz falsch, dass du gesagt hast, dass wir auch mit dem Gebet einen inneren Blick auf den Herrn werfen. Also hier der Blick nach oben. Wir möchten Jesus gerne sehen. Kamen Jünger zu dem Herrn Jesus und sagten, wir möchten Jesus gerne sehen. Das soll uns beschäftigen, dieser Gedanke. Herr Jesus, ich möchte dich gerne sehen, mit dem inneren Auge. Blick nach oben. Und wenn ich die Bibel lese, Herr Jesus, ich möchte dich gerne sehen. Und das ist auch sein Wunsch. Wir sollen solche Gebete beten und er wird sie gerne erhören. Er will uns helfen, dass wir ihn auch wirklich sehen, mit dem inneren Auge. Es geht also nicht um irgendwelche Emotionen, es geht nicht um irgendwelche Visionen und nicht, schon gar nicht mystische Betrachtungen, da wie dieser Anselm, oder wie heißt der? Es gibt so einen Mystiker, so einen halbevangelikalen Mystiker, der eigentlich ein Katholik ist, der die Evangelikalen verführt mit seinen mystischen Betrachtungen. Das ist alles schlecht. Ja? Es geht nicht um Mystik. Es geht nicht um irgendwelche Philosophien. Es geht darum, dass wir das Auge des Geistes, innerlich heißt das, das innere Auge, richten auf das Wort Gottes, auf den Herrn. Paulus hat auch davon geschrieben, ich habe euch Christus vor Augen gemalt. Christus vor Augen gemalt, als den Gekreuzigten. Vor eure inneren Augen, vor die Augen eures Geistes. Oder Epheser 1 auch. Das eine, das war jetzt Galater 4, oder? Galater 3. Galater 3, glaube ich. Und das andere ist Epheser 1. Er lenke die Augen eures Geistes. Epheser 1, Vers 18, glaube ich. Epheser 1, 18. Wobei die Augen eures Denkens erleuchtet seien, um zu wissen, welches die Hoffnung seines Rufes ist. Und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Auch da hier die Augen eures Denkens. Das sind die inneren Augen, ja? Augen des Denkens. Andere Versionen haben Augen des Herzens, andere Lesart. Die Augen des Denkens. Gut, zurück, wieder Hebräer 3. Also wir betrachten den Herrn Jesus. Römisch 2, welche nächste Frage, Römisch 1 war die erste Frage, was bedeutet die Aufforderung betrachtet? Römisch 2, was gibt uns Anlass zu dieser Aufforderung? Da steht das erste Wort. Und das erste Wort heißt deswegen, und wir müssen uns gleich fragen, wenn wir deswegen lesen, fragen wir was? Weswegen? Bitteschön, weswegen? Weswegen sollen wir ihn betrachten? Was würden Sie sagen? Bitte? Da.
Weil er uns helfen kann, weil er selber in denselben versucht wird.
Gut, das wäre der direkte Bezug, direkt zurück, weil er uns helfen kann, deshalb. Man kann es aber noch weiter, man darf noch weiter den Bezug herstellen. Und ich denke, der Schreiber möchte das auch. Der Bezug ist noch größer. Genau. Wir sehen Jesus, sagt er im Kapitel 2, Vers 9, oder? Wir sehen Jesus. Und deshalb betrachtet ihn als den wir ihn jetzt sehen. Betrachtet ihn wegen dem, was er ist. Weil er Gottes Sohn, so groß ist und für uns den Weg der Erniedrigung ging. Weil er in den Himmel fuhr und dort sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät in der Höhe. Und weil er ein treuer und barmherziger hoher Priester wurde, der uns jetzt wirklich helfen kann. Schauen wir dorthin mit den Augen des Geistes. Römisch 3, wer sind die Leser? Sie sollen ihn betrachten. In welchem Selbstverständnis? Wie sollen sie sich verstehen? Als welche Leute? Wie werden sie genannt hier, die Leser, die Empfänger? Heilige Brüder und Mitteilhabende am himmlischen Ruf. Mitteilhabende am himmlischen Ruf. Bitte nicht an der himmlischen Berufung. Es ist nicht die himmlische Berufung, es ist ein himmlischer Ruf. Das ist schon ein Unterschied. Die Engländer haben es leichter als wir Deutsche. Die Engländer kennen das Wort Berufung nicht. Die haben einfach Call. Und Call ist Call. Es ist ein Ruf. Und die Griechen auch übrigens. Das Griechische kennt nicht die Berufung. Berufung, das klingt so wie, da gab es irgendwelche Leute, die haben sich hingesetzt, haben sich gesagt, wen berufen wir für diese Aufgabe? Und dann haben sie sich einen ausgesucht und haben den berufen wir für die Aufgabe. Also Berufung klingt für uns fast wie, man wird ausgesucht für etwas, oder? Und genau das heißt es nicht. Gott hat uns nicht ausgesucht. Oder hat ausgesucht, wer? Sondern es ist hier ein Ruf, Gott hat vom Himmel her gerufen. Und dann haben wir geantwortet. Und er ruft uns zu sich hin. Und wir antworten und jetzt kommen wir. Also der Ruf, der himmlische Ruf, ist ein Ruf Gottes vom Himmel her. Gott ruft, Gott rief uns. Der wollte uns bei sich haben, das war sein Vorhaben. Er wollte uns zu sich im Himmel ziehen, deshalb hat er gerufen. Und wer den Ruf hört und auf den Ruf antwortet, den ruft er weiter. Wer auf den Ruf hört und antwortet, der ist ein Bekehrter, ein Mensch, der ein Gläubiger. Wie die Leser hier. Ein Gerufener. Und die er gerufen hat, die ruft er weiterhin. Die jetzt geantwortet haben, die ruft er weiter. In Thessalonicher Brief steht, 1. Thessalonicher 5, Vers 24, treu ist der, der euch ruft. Wörtlich heißt es, treu ist der euch Rufende. Er ist rufend und rufend und rufend und er ruft immer weiter. Er ruft, während wir die ganze Zeit, während wir auf dem unterwegs sind, immer wieder ruft er uns, komm heim, komm in die Richtung. Wie der Vater dem kleinen Kind, das jetzt gehen lernt und sagt, komm, komm. Und es geht ein paar Schritte, komm weiter, komm. Und es kommt. So ruft uns der Vater heim. Treu ist der, der euch ruft. Nicht der, der euch gerufen hat, das hat er getan. Das ist auch richtig. Aber es steht dann hier, treu ist der, der euch ruft. Ich hoffe, Sie haben eine gute Übersetzung, dass es auch so dort steht. In Ihrer Bibel. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist der euch Rufende. Er wird es auch tun. Wer ruft? Steht Schlachter. Da haben die Schlachter, das ist schade, da haben die Schlachter-Revidierer das auch nicht gemacht. Ja, ich glaube fast alle. Aber die Englischen nicht. Die Englischen keine. So ein Wort gibt es nicht im Englischen. Die haben einfach, faithful is he who calls you. Also vom Himmel her, deshalb ist der Ruf ein himmlischer, Gottes Ruf kam vom Himmel her. Insofern ist der Ruf ein himmlischer und er ruft uns zum Himmel zurück oder nach Hause. Er ruft uns zum Himmel hin, deshalb ist dieser Ruf auch ein himmlischer Ruf und er ruft weiterhin, bis wir dort angelangt sind. Das spricht also, dieser Ruf, der himmlische Ruf, spricht von unserer Hoffnung, von unserer Zukunft. Denn das Ziel dieses Rufes ist unsere Zukunft, unser verheißenes Hoffnungsgut, der Gegenstand unserer Hoffnung. Ja, der himmlische Ruf. Aber meine Frage war, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen vorgegriffen, was meine Frage war vorher, als welche Leute sollen die Leser jetzt Christus betrachten? Als solche, die heilige Brüder sind, ist das eine, und als Mitteilhabende am himmlischen Ruf. Zu den heiligen Brüdern zuerst, was heißt heilig? Sie sind heilige Brüder, was heißt ausgesondert? Zugeordnet für Gott und um sie sich zuzuordnen oder auszusondern, aussondern im Sinne von auf die Seite tun. Ja? Auf die Seite tun, nicht für den Normalgebrauch bestimmt, sondern auf die Seite getan. Wir haben Geschirr, das ist heiliges Geschirr, das ist für die Gäste oder für die Festtage und dann haben wir normales Geschirr. Heiliges Geschirr, normales Geschirr. Heilig und gemein ist das Gegenteil, oder? Gemein. Und als solche sollen sie jetzt auch bleiben. Sie sind Gott zugeordnet, sie sind heilig, die sollen jetzt auch heilig bleiben und auch weiter heilig werden, nämlich geheiligt werden im Charakter. Das ist dann später, das ist jetzt nicht hier. Aber sie sind heilige Brüder, das heißt, für Gott auf die Seite getan, der Herr Jesus hat uns genommen, hat uns Gott zugeordnet. Jetzt gehören wir ihm, jetzt gehören wir Gott. Und als solche, die wir jetzt heilig sind, das ist sehr wichtig, dass wir uns als solche verstehen. Wenn wir in der Schule sitzen oder im Studium oder zu Hause oder im Beruf, dass wir uns als solche verstehen, hier ist, ich bin ein Heiliger. Ich bin ein für Gott abgesonderter Mensch. Das hilft uns. Ja, also ich habe mal in einer Textildruckerei gearbeitet, einige Jahre lang, so als Hilfsarbeiter. Und dann in der Firma, da war noch ein zweiter Gläubiger in der Firma und wir zwei waren dann bekannt als die Heiligen. Die haben uns eigentlich ein bisschen ausgespottet, aber ich habe mich noch gefreut über dieses Wort, die Heiligen, denn das ist genau das sind wir. Der hat zum Spott gemeint, aber hat eine tiefe Wahrheit gesagt. Ah, die Heiligen kommen wieder, hat er gesagt, die Heiligen. Ja? Schön, bin gern ein Heiliger. Mitteilhabende am himmlischen Ruf. Sie haben jetzt Teil an dem, wohin Gott sie ruft, an dieser Zukunft, zu dieser herrlichen Zukunft, wo Gott hin sie ruft. Als wen soll man jetzt Jesus Christus betrachten? Gehen wir weiter. Achtet auf den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Hier haben wir mehrere Titel oder Bezeichnungen. Jesus, Christus, Apostel oder Gesandter, hoher Priester und dann noch treu. Also Jesus, Jeshua, der Retter, Gott ist heil, Gott rettet, heißt Jeshua. Auf Griechisch heißt es Josua. Also Jesus, Jeshua ist Josua. Das ist der gleiche Name. Auf Hebräisch, Entschuldigung, der hebräische Name, Josua. Josua, wenn man den hebräischen Namen Josua auf Griechisch jetzt übersetzen würde, dann hieße das Jesus. Später in Kapitel 4 kommt dieser Name von Josua vor. Da steht Josua und da wird übersetzt und in der griechischen Bibel steht Jesus. Steht nicht Josua, sondern steht Jesus. Also, ja. Dann Christus, der Gesalbte. Christus, der gesalbte König und Priester. Der Gesandte, der Sendbote, Apostolos, der Missionar auf Lateinisch. Jesus Christus war ein Missionar. Der Vater, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Das heißt, er ist ein Missionar, nein, ein Sendbote, ein Apostel. Es ist ein Mensch, der ist aus dem normalen Lebensfluss herausgenommen für einen ganz bestimmten Auftrag. Der Sendbote bekommt einen Auftrag von jemandem, der ihn sendet, und dann wird er ein Sendbote, ein Apostolos. Paulus sagt, ich bin ein Apostolos Jesu Christi. Gott hat mich herausgeholt und habe ich jetzt einen Auftrag, ich bin gesandt, um die Botschaft weiterzubringen. Deshalb bin ich ein Apostel Jesu Christi, ein Missionar Jesu Christi. Und hoher Priester, das haben wir schon gehabt. Und der ist treu. Er ist treu. Er ist ein Gesandter und hoher Priester unseres Bekenntnisses. Das kommt jetzt das erste Mal vor und wird noch öfters vorkommen, dieser Ausdruck. Unser Bekenntnis. Was ist Bekenntnis? Ein Bekenntnis ist etwas, was man wiederholt. Was ist ein Glaubensbekenntnis? Ja, das ist das, was ich glaube, und ich sage es dir, und ich sage es, ich kann es nochmal sagen und nochmal sagen, es ist ein Bekenntnis, ich stelle mich dazu. Das griechische Wort bekennen heißt dasselbe sagen. Also wenn die Bibel sagt, wir sollen unsere Sünden bekennen, dann heißt es, wir sollen dasselbe sagen. Homo logein. Homo heißt dasselbe und logein heißt sagen. Homoios. Homoios eigentlich. Homoio logeo. Dasselbe, das gleiche sagen. Wenn ich also Sünden bekenne, dann sage ich dasselbe dazu, was Gott sagt. Sage ich, Herr, was ich jetzt getan habe, war Sünde. Und ich bin schuldig, bekenne mich schuldig. Das ist Sündenbekenntnis, oder? Dasselbe sagen. Wenn man vor Gericht steht und der Verbrecher bekennt, dann sagt er dasselbe wie der Richter. Ja, ich bekenne mich schuldig. Sie haben recht, ich habe das getan. Ich bekenne mich, stelle mich dazu. Bekenntnis ist also Wiederholung einer Aussage, was ein anderer gesagt hat. Und das ist unser Bekenntnis. Wir wiederholen das, was Gott gesagt hat. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Wir wiederholen das, was Gott sagt. Wie lautet dein Bekenntnis? Wie lautet unser Bekenntnis? Wir bekennen das, was Gott sagt. Das ist wichtig. Unser Bekenntnis muss das sein, was die Bibel sagt. Das muss unser Bekenntnis sein. Es darf nicht was anderes unser Bekenntnis sein. Wir wiederholen, was Gott gesagt hat. Wir sind Bekenner des Glaubens an Jesus Christus. Wir wiederholen das, was er schon gesagt hat, was er uns gegeben hat. Das ist unser Bekenntnis. Und wir haben eine Bekenntnisschrift, eine sehr lange. Das ist das Neue und das Alte Testament. Da dürfen wir nicht davon abweichen. Und wenn er sagt, der Gesandte und hohe Priester unseres Bekenntnisses, also der, den wir wiederholt, zu dem wir uns stellen, das, was wir auch wiederholen, wir sagen das Gleiche, was er gesagt hat. Dieser Jesus Christus ist also der hohe Priester unseres Bekenntnisses, der hohe Priester, den wir bekennen, zu dem wir uns stellen und zu dessen Aussagen wir uns stellen. Dem, der ihn machte oder dem, der ihn dazu machte. Kapitel 3, Vers 2. Der treu war dem, der ihn dazu machte. Also achtet auf den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus, der treu war dem, der ihn dazu machte, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Also Gott hat ihn zum hohen Priester gemacht und zum Gesandten gemacht. Er hat ihn gesandt. Jesaja 49, Vers 1, 2 und 5. Ist von ihm die Rede. Jesaja 49, Vers 1, 2 und 5.
Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Und Vers 5 war das.
Ja.
Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel aber wurde nicht gesammelt, und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott war meine Stärke.
Mhm. Hier spricht der Messias. Hört auf mich. Jahwe hat mich gerufen. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Der Knecht des Herrn, Jesaja 53, das ist hier schon Jesaja 49, das geht weiter. Die Geschichte von dem Knecht des Herrn wird hier beschrieben. Und dieser Knecht des Herrn wird dann auch, das geht dann in Kapitel 53, wird dann noch eindeutig beschrieben. Und es ist ganz klar, um wen es sich dreht, um wen es sich handelt. Gut, also Gott hat ihn gemacht zu dem Sendboten, zum hohen Priester. Er war treu dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Jesus Christus war treu, er hielt dem Vater die Treue in seinem Dienst und weiterhin, haben wir schon gesagt. Dann Vers 2, treu in seinem ganzen Hause, wie Mose in seinem ganzen Hause treu war. Und dann jetzt kommt dieses Haus öfters vor. Jetzt spricht er mehrmals von diesem Hause. Vers 4 geht es um ein Haus. Ja, jedes Haus wird von jemandem hergerichtet oder gebaut. Vers 5, Mose war treu in seinem ganzen Hause als Hauspfleger, als Hausbediener. Vers 6, der Herr Jesus war treu über sein Haus, über seinem Haus, dessen Haus wir sind. Was ist gemeint mit dem Haus? Mose hatte ein Haus. Welches Haus hat er denn Mose, wo er treu war? Um welches Haus geht es bei Mose und um welches Haus geht es bei Jesus Christus? Das ist ein Volk. Ein Oikos, ein Haus, im Griechischen heißt es Oikos, ein Haus ist eine Familie. Wir sprechen nicht so oft von Haus, doch auch manchmal, oder? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Oder? Ein Haus ist eine Familie. Und wenn die Familie größer wird, ist sie ein Volk. Also hier geht es tatsächlich um ein Volk. Mose hatte ein großes Haus zu besorgen. Er war Vater und Hirte in einem sehr großen Haus, das ganze Volk Israel. Und er war ein treuer Diener in seinem Haus. Und der Herr Jesus hat auch ein Haus. Und wir sind sein Haus. Also es geht hier in erster Linie um ein Volk. Jetzt lesen, schauen wir uns diese Verse an, Vers 2 bis 6. Der Herr Jesus ist eine gewisse Fortsetzung von Mose. Das ist jetzt wichtig für die Leser des Briefes, denn die Rabbis haben ihnen gesagt, ihr steht im Widerspruch zu Mose. Wir haben Mose, oder? Ihr habt da diesen Christus, diesen sogenannten Christus. Wir haben Mose. Und jetzt sagt er ihnen, der Herr Jesus ist die Fortsetzung von Mose. Und der Herr Jesus, so wie Mose treu war in seinem Haus, so ist der Herr Jesus treu in seinem Haus. Die Juden haben gesagt, wir sind Moses Jünger, Johannes 9, Vers 28. Wir sind Jünger von Mose. Aber Christus ist eine Verlängerung von Mose, sozusagen. Ihr braucht euch nicht lossagen von Mose. Ihr braucht nicht Mose Abschied geben. Ihr braucht nur weitergehen. Der Herr Jesus ist die Verlängerung. Wir müssen Mose richtig verstehen. Und gerade Mose hat von dem Messias gesprochen. Die Schrift spricht in Mose, in vielen Stellen von Mose, im Buch Mose, in den Büchern Mose von Christus. Beide waren treu. Und jetzt ist die Frage, werdet ihr Leser, ihr Empfänger dieses Briefes, werdet ihr auch treu sein? Mose war treu. Und Jesus war treu in seinem Haus. Werdet ihr jetzt auch treu sein? Also, warum ist jetzt... der Herr Jesus soll betrachtet werden, sie sollen ihn betrachten, weil der Herr Jesus eine gewisse Fortsetzung von Mose ist und weil der Herr Jesus Christus größerer Herrlichkeit gewürdigt ist als Mose. Er ist nicht nur eine Fortsetzung von Mose, er ist noch mehr als Mose. Er ist erhabener als Mose, beziehungsweise größere Herrlichkeit hat er bekommen. Das Gesetz ist dem Mose übergeben worden von den Engeln und Mose hat verzichtet auf Annehmlichkeiten in Ägypten, hat die Schätze Ägyptens in Ägypten gelassen und hat sich war bereit, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden und als treuer Diener über das Haus Israel zu dienen. Er war treu darin. Und der Herr Jesus Christus, soll der besser sein als Mose? Ja. Inwiefern? Vers 5. Inwiefern? Warum größere Herrlichkeit? Worin ist er besser und größer?
Weil Jesus das Haus erbaut.
Bitte?
Weil Jesus das Haus erbaut.
Ja. Mose hat es bedient, der war der Hausdiener. Jesus war der Hausbauer. Mose war treu in seinem im Hause als Bediener, hat dort gedient und hat auch das Wort Gottes weitergegeben, oder? Das Zeugnis von dem, was noch kommen, was noch gesprochen werden sollte, das Wort. Das ist in den Büchern Mose, das ist richtig. Aber Christus war treu als Sohn über sein Haus. Und er ist der Erbauer des Hauses. Mose führte das Volk ins verheißene Land. Jesus Christus führt das Volk in die Herrlichkeit. Mose hat zwar manchmal seine Geduld verloren, ganz selten, aber doch auch. Es hat ihm dann einiges an Schaden eingebracht. Der Herr Jesus hat die Geduld nie verloren. Der Herr Jesus blieb absolut treu. Mose blieb auch treu, aber es gab so auch die schwarzen Flecken in seinem Leben. Und es ist hier, beachten wir bitte, bei Mose steht das Wort in seinem Haus, bei dem Herrn Jesus Christus steht das Wort über sein Haus. Haben Sie das gesehen? Mose ist treu in seinem Haus, Christus ist treu über seinem Haus. Das heißt, Christus steht über dem Haus, Mose steht in dem Haus. Mose ist einer von ihnen, er gehört da rein, er ist da drinnen. Aber Christus steht darüber, er ist der Herr. Wer das Haus baut, der ist größer. Der ist der Herr, der steht über dem Haus. Das neue Haus, was ist denn das neue Haus Jesu, das er baut? Bitte? Die Gemeinde, die, das neutestamentliche Volk Gottes. Sacharja 6, Vers 13 hatten wir gestern schon, oder? Und er wird den Tempel bauen und er wird König und Priester sein. Sacharja 6, Vers 13. Dieser eine baut den Tempel des Herrn und ist König und Priester auf seinem Thron. Gleichzeitig. Also, dieser Christus ist treu über sein Haus. Mose sprach zum Zeugnis von dem, was kommen sollte, vom kommenden Wort Gottes. Christus spricht heute immer noch. Christus ist das Reden Gottes. Mose war der Angestellte, Jesus Christus ist der Sohn. Mose Dienst war vergänglich, Jesu Christi Dienst ist bleibend. Und jetzt kommt dieser Schluss von diesem Abschnitt, Vers 6. Dessen Haus sind wir. Dessen Haus wir sind. Das ist eine große Ermutigung für die Geschwister gewesen. Eine große Ermutigung. Stellt euch vor, ihr seid seine Familie. Ihr gehört in sein Haus. An diesem herrlichen Christus habt ihr Anteil. Das soll euch Mut machen. Aber es kommt hier noch eine Bedingung dazu, ob diese Christen den Charakter, dass sie Haus Christi sind, ja, den Charakter eines Hauses Christi bewahren, das ist abhängig von einer Bedingung. Was ist die Bedingung? Bis ans Ende festhalten. Was festhalten? Bitte? Was steht da? Den Ruhm der Hoffnung, das Rühmen der Hoffnung und das Zutrauen, das Vertrauen, die Zuversicht oder wie das übersetzt wird. Ja? Das ist ein Wort, das kann Zuversicht, Zutrauen, Vertrauen, Freimut. Das Vertrauen festhalten und das Rühmen dieser Hoffnung. Was heißt das Rühmen der Hoffnung festhalten? Das Rühmen der Hoffnung festhalten. Was könnte das bedeuten? Zuerst mal gehen wir Schritt für Schritt vor. Was ist die Hoffnung? Wenn wir sagen, wir haben Hoffnung, dann meinen wir, ja, wir sind uns nicht ganz sicher, aber hoffentlich wird es so sein. Das ist es nicht. In der Bibel ist eine Hoffnung was Sicheres. Warum ist es sicher? Warum ist in der Bibel eine Hoffnung was Sicheres, was Gewisses? Ja, bitte. Ja, und weil der verheißen, versprochen hat, treu ist, zuverlässig ist. Das heißt, wenn in der Bibel von Hoffnung ist, von Hoffnung die Rede ist und Gott diese Hoffnung uns gegeben hat, dann ist sie sicher, weil er zuverlässig ist. Das heißt, wir reden also von einer Gewissheit. Und was ist dann das Rühmen dieser Gewissheit, das Rühmen dieser gewissen Hoffnung, festen Hoffnung? Vielleicht soll ich noch helfen. Hoffnung, beim Wort Hoffnung, gemeint ist nicht die Aktion, das Tun, das Hoffen. Gemeint ist das, was man hofft. In der Bibel ist die Hoffnung das Hoffnungsgut, das heißt das Gehoffte, das, worauf man hofft. Genauso wie oft die Verheißung ist, wir erwarten die Verheißung, sagt er. Das heißt nicht, wir erwarten, dass einmal eine Verheißung kommt, sondern das heißt, wir erwarten das Verheißene. Also wenn in der Bibel steht, die Verheißung, gerade im Hebräerbrief, wir werden das in Kapitel 6 noch haben, wenn er sagt, er bekam die Verheißung, dann heißt es, er bekam das, was verheißen war. Das Verheißungsgut. Und wenn es heißt hier die Hoffnung, dann ist gemeint das, was wir hoffen. Also das Hoffnungsgut. Das heißt, wenn wir jetzt nun das Zutrauen und das Rühmen der Hoffnung, das Rühmen über das Hoffnungsgut, das wir besitzen, wenn wir das festhalten. Verstehen wir das? Es geht um ein Rühmen über etwas, was wir bekommen werden. Und es ist so sicher, dass wir das bekommen werden, dass wir jetzt schon uns rühmen. Dass wir stolz sind darauf und dass wir es mit Freimütigkeit den anderen sagen. Wir werden einmal mit dem Herrn Jesus regieren. Wir werden einmal im Himmel sitzen. Wir werden den Herrn in Herrlichkeit sehen. Komm du bitte auch mit. Wir gehen dorthin jetzt. Das ist das Rühmen der Hoffnung. Das ist und er sagt, wenn wir das Zutrauen oder das Vertrauen, die Zuversicht, die wir haben, und das Rühmen dieser gewissen Hoffnung, dieser festen Hoffnung, die wir haben, eine feste und bestätigte Hoffnung, sagt er hier sogar, wenn wir das Rühmen dieser festen und bestätigten Hoffnung bis zum Ende festhalten. Es könnte ja sein, dass man unsicher wird, weil die Rabbis kommen und sagen, das stimmt alles nicht, was ihr glaubt, weil die Bibel sagt es anders. Sie kommen mit dem Alten Testament. Und dann könnte man irgendwie ins Wanken kommen. Und es gibt Menschen, die lassen sich sehr schnell aus der Bahn werfen. Junge Christen oder Christen, die vielleicht schon lange Christen sind, aber nicht gewachsen sind, also im Glauben zurückgeblieben sind, lassen sich leicht von irgendeinem Wind der Lehre durchschütteln. Kommt irgendeine neue Meinung aus Amerika oder aus sonst wo? Ich rede sehr böse über die Amerikaner. Ich meine das aber nicht so. Es gibt ganz liebe Geschwister in Amerika. Aber es gibt viel Böses auch, was dahergekommen ist, aber auch von anderen Seiten. Und wenn wir jetzt also das Rühmen der Hoffnung festhalten. Ein Bruder, ich habe einen Freund, der Amerikaner ist, der kam nach Österreich war er bei einer Freizeit und dann, es war so eine größere Konferenz eigentlich, und dann haben die Geschwister gefragt, ja, wo kommst du denn her und so, und dann hat er gesagt, ja, also ich muss bekennen, ich bin Amerikaner. Und dann sagt der andere, du bekennen musst es nicht, aber bereuen sollst du schon. Wir das Zutrauen und das Rühmen der Hoffnung als eine feste bis zum Ende festhalten. Wenn hier wenn steht, dann heißt es ist nicht selbstverständlich, oder? Wenn ein wenn dasteht, dann ist es nicht klar, dass sie es sowieso tun werden. Ja? Also ich sage zu meinem Sohn, wenn du die Suppe aufisst, dann bekommst du ein gutes Dessert. Ja. Wenn ich sage wenn, dann heißt ich nehme an, dass es nicht selbstverständlich ist, dass er die Suppe aufessen wird. Das heißt, ich merke, er hat Mühe, die Suppe aufzuessen. Aber jetzt ist das ein Ansporn. Und genauso ist es hier, wenn hier ein wenn steht, dann heißt es nicht, dass das ganz klar sein wird, dass sie ohnehin die Hoffnung festhalten werden. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich denke, wir sollten aber hier eine Pause machen, dass wir dann wieder frisch sind für den weiteren Abschnitt. Wollen wir hier schließen.